Fokus Nachhaltigkeit. Das neue Reporting stellt die Unternehmen vor große Herausforderungen. Fit für die Nachhaltigkeit. Der Podcast des Instituts der Wirtschaftsprüfer begleitet Sie durch den Dschungel der Regelungen. Hier teilen Expertinnen und Experten aus der Wirtschaftsprüfung ihr Wissen. Freuen Sie sich auf zwei spannende Folgen.
Es ist aktuell das Thema des Berufsstands, die Nachhaltigkeitsberichterstattung und ihre Prüfung. Auf den Berufsstand der Wirtschaftsprüfer kommen zweifellos spannende, aber zum Teil auch ganz neue Themen zu. Umso wichtiger ist es daher, dass sich Wirtschaftsprüfer in diesem Bereich fortbilden. Darüber möchten wir heute sprechen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des IDD-Podcasts. Ich spreche heute mit meiner Kollegin Dr. Britta van den Einden. Mein Name ist Henrik Solnicke. Ja, liebe Britta, das Thema Nachhaltigkeit ist bei uns ja schon seit einigen Jahren ein besonderer Schwerpunkt, sag ich mal. Das IDW unterstützt dabei den Berufsstand mit seiner Facharbeit und brät sich aber auch aktiv in die gesellschaftliche Debatte ein. Kannst du uns die Aktivitäten des IDW vielleicht noch ein bisschen genauer erläutern?
Ja, das mache ich super gerne. Und ich schlage vor, ich lege da mal den Fokus auf die Publikationen, weil du bist ja unser Experte rund um Veranstaltungen. Das heißt, ich steige ein mit den Publikationen und übergebe dann gleich nochmal an dich. Und wenn wir über Publikationen sprechen, dann ist die erste große, die einem da einfällt, natürlich unsere Modulverlautbarung. Wir haben den IDW-Rechnungslegungsstandard FAB 100, der sich explizit mit den verschiedenen Themen rund um die ESRS-Berichterstattung beschäftigt und der dafür sorgt, dass eben die Norm entsprechend ausgelegt wird und vergleichbare Themen auch vergleichbar behandelt werden. Und dort gibt es eben unterschiedliche Bausteine, zum einen zu allgemeinen Anforderungen, dort gibt es schon etwas zur Wesentlichkeit, zu Berichtsgrenzen und Berichterstattung, aber auch schon zum Umweltstandard oder auch zum Social und Governance haben wir schon einzelne Bausteine und die Modulverlautbarung wird kontinuierlich von der Facharbeit und unseren Gremien weiter fortentwickelt. Dann gibt es im Bereich des praktischen Doings schon zwei Arbeitshilfen auf IDW-Ebene. Zum einen zwei Q&A-Papiere zur Berichterstattung Artikel 8 der Taxonomieverordnung. Die sind für Mitglieder abrufbar bzw. über den IDW-Verlag erhältlich. Wir haben ein Papier zur Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und jüngst veröffentlicht ein Papier zur verspäteten Umsetzung der CSRD und das zugrunde liegende Mitgliederrundschreiben. Dazu haben wir hier in diesem Podcast in unserer Reihe bereits zwei Folgen gedreht und auch näher vorgestellt. Und die Reihe selbst ist natürlich eben auch ein ganz interessanter Baustein, der immer wieder auch in 2025 fortgeführt wird, wo wir dann auch künftige Entwicklungen analysieren und erläutern und so eben auf dem Trend der Zeit bleiben. Damit gebe ich an dich zu den Veranstaltungen. Magst du uns da auch einen Überblick geben?
Sehr gerne. Auch da bieten wir eine ganze Menge an. Ich glaube, wir können jetzt nicht jede Einzelveranstaltung aufhören, aber vielleicht mal so von einer groben Ausrichtung her. Zunächst mal bei den IDW-Landesgruppen. Da haben wir immer wieder mal verschiedene Webinare oder auch Präsenzveranstaltungen zu Einzelthemen. Wir haben vor allen Dingen aber auch ein ganztägiges Format, das wir in ganz Deutschland anbieten. Ziel ist es hier einfach mal so grundlegende Informationen zu bekommen und auch eine Idee, wie muss ich mich dem Thema eigentlich nähern und wie kriege ich hier Orientierung rein. Wir haben bei der Akademie auch dort eine ganze Reihe von Einzelveranstaltungen, ob das jetzt Webinare sind oder Online-Seminare oder eben ob das in Teil von größeren Veranstaltungsreihen wie zum Beispiel WB aktuell ist. Und wir haben drei Formate, auf die ich gerne nochmal einen besonderen Fokus legen würde. Das ist zum einen bei der berufsbegleitenden Ausbildung. Das ist ja ein Programm, was sich quasi an die Jüngeren in den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften richtet, also in den ersten drei Berufsjahren. Dort haben wir einen Intensivkurs zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Auch da gibt es quasi eine erste Orientierung. Wir haben den Zertifikatslehrgang zum Sustainability Auditor, ein wirklich großes Programm, was auch sehr zeitintensiv ist, aber dadurch auch sehr intensiv ist. Und wir haben die 40-stündige Schulung für Bestandsprüfer, die sich als Nachhaltigkeitsprüfer registrieren lassen möchten, die, das Wort ist jetzt wenig schmeichelhaft, die sogenannten Grandfather, auch keine Erfindung von uns das Wort, aber man weiß genau, was damit gemeint ist. Insofern reden wir vereinfachend da auch von der sogenannten Grandfather-Schulung. Das nur mal so als ganz groben Überblick.
Lass uns doch gerne mal auf die zwei größeren Formate, die du gerade erwähnt hast, näher einsteigen. Also Sustainability Auditor auf der einen Seite und die Grandfather-Schulung auf der anderen Seite. Kannst du da ein bisschen was zu den Gemeinsamkeiten und den Unterschieden sagen, um ein bisschen die Orientierung zu erleichtern, für wen was gedacht ist und wo man besser einsteigt?
Mhm. beim Sustainability Auditor haben wir sehr viel, einen sehr großen Umfang. Das ist ein Zertifikatslehrgang mit 98 Zeitstunden, die der umfasst. Das ist ein interaktives Format, wo es auch wirklich darum geht, dass Fragen gestellt werden können, dass zum Teil auch an Fallstudien gearbeitet wird, das auch als hybrides Format konzipiert ist. Das heißt, wir haben einen Großteil als Webinare konzipiert, aber auch durchaus Präsenzveranstaltungen, wo sich alle mal sehen können, networken können und nochmal intensiver an bestimmten Fällen arbeiten können. Das Ganze geht inhaltlich deutlich tiefer, als es die Grandfather-Schulung geht. Wer dann 2 Multiple-Choice-Tests bestanden hat, der kann auch diesen Titel Sustainability Auditor IDW führen und kann dann eben auch im Markt gegenüber den Mandanten und Kunden zeigen, dass man da eine spezielle und besondere Expertise aufgebaut hat. Ein kleiner Nachteil bei diesem Format ist, dass man durch die Interaktion natürlich an Termine gebunden ist. Und dadurch haben wir durchaus Teilnehmerbeschränkungen in diesem Format. Und man muss natürlich auch an diesen Terminen dann auch können. Deswegen haben wir als alternatives Format die Grandfather-Schulung eingeführt. Die ist deutlich kürzer, die umfasst nur 40 Stunden, also quasi die Hälfte vom Sustainability Auditor oder noch weniger. Das ist ein reiner Videokurs. Das heißt, ich kann mir das Ganze anschauen, wann und wo ich will. Ich kann auch, wenn ich will, am Wochenende sagen, da schaue ich mir auch mal ein Stündchen an. Das heißt, ich bin da höchst flexibel, was diesen Kurs angeht. Und dieser Kurs orientiert sich tatsächlich auch an den Inhalten der WPK. Also wir klappern da genau das ab, was die WPK für die Registrierung der Grandfather erfordert. Dadurch, dass das Ganze ein reiner Videokurs ist, brauchen dann schon ein bisschen Selbstdisziplin. Das ist, glaube ich, so. Wir haben aber versucht, das mit einer möglichst hochwertigen Produktion zu kompensieren und auch aufgelockert durch Gesprächssituationen. Und die Interaktion, die zweifelsohne wichtig ist, die ist dann eben möglich, sie sich auch auf Landesgruppenebene zu holen durch Formate, die wir da entsprechend anbieten können. Für Mitglieder ist das Ganze relativ günstig mit 1.500 €. Ganz wichtig, beide Kurse erfüllen die Anforderungen an die WPK zur Registrierung der Grandfather. Das heißt, ich beim Sustainability Auditor, den muss ich nicht für die Registrierung machen. Ich kann ihn aber machen und kann dann auch diese Voraussetzungen erfüllen. Und die Grandfather-Schulung ist quasi das Minimalprogramm, das ich brauche, um dann die Registrierung auch entsprechend zu schaffen.
Herzlichen Dank für die Abgrenzung. Jetzt ist es ja so, dass das zugrunde liegende Gesetz noch gar nicht verabschiedet ist, beziehungsweise noch nicht umgesetzt ist. Das heißt auch, dass die Regelungen für die Bestandsprüfer, die für die Registrierung als Nachhaltigkeitsprüfer eine Fortbildung benötigen, nur als Entwurf vorliegen. Damit ist es ja letztlich eine persönliche Abwägung, ob es sich für einen jetzt schon persönlich lohnt, an der Schulung teilzunehmen. Kannst du da mal die möglichen Erwägungen darstellen, die vielleicht hilfreich sind, um zu entscheiden für sich selbst, was man machen möchte?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht vorab, eine Registrierung ist auch noch überhaupt nicht möglich. Also wir brauchen das Gesetz, die Umsetzung der CSRD in nationales Recht, damit ich mich bei der Kammer überhaupt registrieren lassen kann. Und deswegen ist es tatsächlich so, es kommt drauf an, ob ich diese Kurse jetzt schon besuchen sollte oder nicht. Wenn ich sage, mir geht es eigentlich nur um die Registrierung und die Inhalte kann ich vielleicht schon oder ich brauche die gar nicht, die Inhalte, dann würde ich auch sagen, dann kann man auch guten Gewissens abwarten. Muss man auch nicht. Ich glaube nicht oder ich bin davon überzeugt, dass es ein Gesetz geben wird. Und mir ist auch nicht bekannt, dass es irgendwelche Änderungen bei dieser Übergangsregelung geben soll. Insofern ist die Chance, dass ich den Kurs jetzt besuche und mich dann registrieren lassen kann, auch sehr, sehr hoch. Ich glaube nicht, dass es da, wie gesagt, Änderungen gibt. Aber natürlich, wenn man auf Nummer sicher gehen will und nur auf die Registrierung das Ganze absieht, dann kann man durchaus abwarten. Wenn man aber sagt, und das betrifft, glaube ich, den Großteil unseres Berufsstands, wenn man sagt, ich will aber auf Nachhaltigkeitsinformationen prüfen, ich will mich auf diese neue Aufgabe vorbereiten und auch im Hinterkopf habe, dass es ja hochwahrscheinlich ist, dass es dieses Gesetz umgesetzt wird, dann macht es schon Sinn, diese Kurse entsprechend zu besuchen und sich da schon fortzubilden und entsprechend gerüstet zu sein, was die Prüfung angeht. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, selbst wenn die EU die Stellenwerte enorm anheben sollte und ich sag mal, nochmal umso weniger Unternehmen dann verpflichtet sind, Nachhaltigkeitsberichte zu erstellen, glaube ich, wird uns das Thema als Wirtschaftsprüfer weiter begleiten, sei es durch Lieferketten, sei es durch Konzernzugehörigkeiten. Ich glaube, so oder so sind auch mittelständische WP-Gesellschaften damit betraut, Nachhaltigkeitsinformationen zu prüfen, mit oder ohne Gesetz. Insofern meine ich, macht es Sinn, sich da auch jetzt schon vorzubilden.
Herzlichen Dank für die Einordnung dieser beiden großen Formate, die wir hier im IDW anbieten. Magst du darüber hinaus noch mal kurz einen kleinen Ausblick geben, wie es mit dem Thema Nachhaltigkeit bei den IDW-Veranstaltungen weitergeht?
Ja, das Thema wird uns definitiv weiter beschäftigen. Das wird auch weiter ein Schwerpunkt sein. Ich glaube, dass sich der Fokus so ein bisschen ändern wird. Also bisher haben wir relativ viele Grundlagenschulungen gemacht. Künftig wird das schon zunehmend spezieller werden, spezifischer in Einzelthemen gehen, dass auch Detailthemen aufgegriffen werden. Was mir aber tatsächlich für das Programm ganz wichtig ist, dass wir da nicht monothematisch unterwegs sind. Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Baustein, aber der Berufsstand hat auch noch andere Aufgaben zu bewältigen und andere Chancen, denen er gegenübersteht. Das ist zum Beispiel die Digitalisierung. Das heißt, wir werden auch in diesem Bereich als Dauerbrenner weiterhin viele Veranstaltungen haben, wo wir sagen, das ist wichtig, so kann man Digitalisierung anpacken, so kann man vielleicht auch beraten, den Mandanten im Bereich der Digitalisierung. Und um nur ein Beispiel zu nennen, ein Thema, das glaube ich auch ganz vermehrt jetzt in den nächsten Monaten auf uns zukommen wird, resultiert aus der sich zuspitzenden Wirtschaftskrise. Ich glaube, dass der Berufsstand sehr intensiv mit Fragen um das Thema Going Concern, Unternehmensplanungen, Unternehmensbewertung, aber vielleicht auch Sanierung befasst ist. Auch das sind sicherlich Themen, die wir im Programm mit aufgreifen werden. Jetzt haben wir sehr, sehr intensiv über die Veranstaltung gesprochen. Lass uns gerne noch mal einmal die Perspektive wechseln, Britta, und auf die Publikationen und Tools des IDW werfen. Vielleicht kannst du uns hier einen kurzen Überblick geben, was das IDW in diesem Bereich anbietet.
Recht gerne. Ich möchte noch kurz anschließen an das, was du gerade sagst. Also die ganzen breiten Themen, die wir sehen, spiegeln sich natürlich auch im Programm des gesamten IDW wieder, also nicht nur in den Veranstaltungen, sondern auch in den Publikationen. Jetzt aber wieder Schwenk auf die Nachhaltigkeit. Im Verlag haben wir das Thema schon relativ früh aufgegriffen und das erste Buch bereits 2019 veröffentlicht, damals im Titel Wegweiser für die Nachhaltigkeit, und seitdem das Programm kontinuierlich ausgebaut. Und dieser Ausbau zeigt sich eben denn darin, dass wir inzwischen wirklich Einstiegsliteratur haben, die einen einfachen Überblick gibt. Wir haben Einstiegsmaterialien, die erstmal nur die Materialien sammeln, aber auch ganz praxisnahe Publikationen, die zum Teil auch direkt zur Anwendung geeignet sind. Und wenn ich von Publikationen spreche, ist es eigentlich schon fast verwirrend. Es sind Arbeitshilfen-Tools, die elektronisch unterstützt direkt den Einstieg für die tägliche Praxis wirklich bieten, zum Teil auch dabei.
Jetzt ist es ja so, dass die Anforderungen aus der CSRD sehr umfänglich sind und da fällt es manchmal auch ein bisschen schwer, den Überblick zu behalten. Wir sprechen ja immerhin von mehreren hundert Datenpunkten. Gibt es aus dem Verlag hier eine Hilfestellung, die zeigt, über welche Datenpunkte das Unternehmen berichten muss?
Ja, also brandneu erschienen jetzt im Januar ist unser ESRS-Vollständigkeitscheck, der zielt genau darauf ab. Den haben wir zusammen mit dem Berufsstand entwickelt, deswegen IDW und Grants Thornton zusammen als Herausgeber, und haben dort eine webbasierte Anwendung entwickelt, die anhand von Steuerungsfragen dabei hilft, die berichtspflichtigen Angaben zu ermitteln und eben sozusagen welche Datenpunkte nach den ERS wirklich reportet werden müssen. Und durch die strukturierte Eingabe der Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse und anderer unternehmensrelevanter Daten werden dann die Datenpunkte weiter reduziert und gefiltert. Und das wird zusammen erreicht mit vielen hilfreichen Anwendungen und Erläuterungen. Und wir haben uns bewusst jetzt in dem ersten Stadion auch dafür entschieden, die Fragen und auch die Antworten relativ nah an den Original-ESRS-Texten zu lassen, um die Orientierung eben möglichst einfach zu gestalten. Was bietet also dieser Vollständigkeitscheck? Eine konkrete Checkliste mit den zu berichtenden Angabepflichten und Datenpunkten. Und man kann sie dann auch direkt in Word exportieren und von dort aus weiter bearbeiten. Und man kann letztlich eine Lückenanalyse oder Kontrollen, hat man wirklich an alles gedacht. Also klassisch der Vollständigkeitscheck, und damit ist der USP, also wirklich die intelligente Anwendungsunterstützung und damit die Zeitersparnis und eben das verlässliche Know-how unserer Fachabteilung und auch des Berufsstands, was hier eingeflossen ist.
Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, der ESRS-Vollständigkeitscheck richtet sich ja eher an den Ersteller bzw. an das Unternehmen selbst. Gibt es eine Publikation, die sich auch an den Prüfer richtet, die also konkrete Hilfestellungen wie Checklisten oder ähnliche Formate gibt?
Ja, also zum einen der ESS-Vollständigkeitscheck, ja, richtet sich an Ersteller, aber auch ganz klar an den Prüfer, der nämlich die Folge nachher auch prüfen muss, sind die Angaben vollständig. Insofern ist er auch für Prüfer relevant. Aber dieser Check wird dann auch wieder eingebaut in einen größeren Gesamtkontext, in unser QMHB-Modul, was wir dazu auf den Markt bringen werden. Aktuell ist das noch in Bearbeitung. Wir arbeiten momentan in der Fachabteilung zusammen mit einem Anwenderforum. Mehrere Beteiligte aus dem Berufsstand wirken da mit und bringen ihr Know-how zusammen. Und dann, wie es bewährt ist im QMHB, wollen wir letztlich einen konsistenten Prüfungsablauf entwickeln, der mit einem Navigator, der den Prozess einmal erläutert, durch die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichtes hindurchführt. Dann werden es eben Leitfäden, Checklisten und Muster geben zu den einzelnen Schritten im Prüfungsprozess. Und wie immer sind Meilensteintexte mit Erläuterungen gegeben, die dann eben den neu entwickelten internationalen Prüfungsgrundsätzen nach ISSA 5000 und einem ergänzenden Mapping der Anforderungen entspricht, dass man das rübermappen kann auf die bisher angewendeten Prüfungsstandards zu Nachhaltigkeitsberichten nach ISAE 3000, sodass eine Prüfung nach beiden Prüfungsstandards mit den Modulen möglich sein wird. Das Ganze ist geplant für Sommer. Und das werden wir jetzt kontinuierlich danach auch noch weiter ausbauen, weil das ist so breit, das Feld, dass wir selbst im Sommer nicht alles bieten können. Wir wollen da eben anwendungsorientiert vorgehen oder nutzerorientiert und das, was früh benötigt wird, auch früh zur Verfügung stellen, damit man früh starten kann und dann sukzessive aufbauen. Auch hier nochmal ganz konkret der Nutzen. Es ist eine stringente Prüfungsmethodologie und konkrete Arbeitshilfen und man hat anwendungskonforme Checklisten und Muster zur Dokumentation der Nachhaltigkeitsprüfung. Also es wird dann eine ganzheitliche Lösung, auch wieder mit dem verlässlichen Know-how, was aus unserer Fachabteilung zusammen mit Praktikern aus dem Berufsstand dann zusammen aufgesetzt wird.
Jetzt ist das Thema der Nachhaltigkeitsberichterstattung sowohl für die Unternehmensvertreter, aber auch für die Wirtschaftsprüfer oft neu. Das heißt, wenn wir mit unseren Mitgliedern sprechen, dann hören wir ganz häufig, dass nach praktischen Erfahrungswerten gesucht wird. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann plant ihr genau eine solche Publikation, wo es um Praxisfälle und Fallstudien geht und damit auch um die konkrete Umsetzung der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ist das richtig?
Die planen wir nicht nur, sondern die haben wir sogar schon seit Mai am Start. Und zwar ist im Mai letzten Jahres erschienen Sustainability Reporting. Das ist ein Titel, der Fallstudien enthält, also zum Vortext und dann drumherum gibt es Fallstudien, die konkrete Hilfestellungen zu praktischen Themen der Anwendung geben und zu umsetzungsrelevanten Sachverhalten, wo man sich fragt, wie macht man das denn genau? Und diese Fallstudien sind in englischer und deutscher Sprache und werden jetzt sukzessive auch im Online-Abo ergänzt. Zurzeit haben wir 10 Fallstudien dort hinterlegt und da kann man dann eben ganz praktisch schauen, was tut sich und es ist eben nicht nur für die Praxis relevant, sondern auch im Bereich der Hochschule, wer mal einen Einstieg haben will und sich case-orientiert dann im Lernen dort ran robben will an das ganze breite Thema Nachhaltigkeit, findet hier sicherlich ein relevantes Werk. Ja, das wäre es denn eigentlich auch. Ich würde auch beim Verlag den Fokus erstmal nur auf einen kleinen Ausschnitt legen. Wie gesagt, wir haben ein relativ breites Programm, den können wir hier in der Größe angesichts der Kürze der Zeit nicht vollständig vorstellen. Ich glaube aber, und hoffe, es ist uns gelungen, einen guten Überblick über die Vielseitigkeit der verschiedenen Hilfestellungen, Themen zu geben, die wir in der Individuegruppe insgesamt haben und den Nutzwert der spezifischen Angebote zu erläutern. Weitere Titel und weitere Dinge, die wir dort haben, finden wir auch strukturiert in auf unserer Website in einem Flyer zum Thema Nachhaltigkeit. Dort können Sie nochmal genauer nachlesen. Der wird auch kontinuierlich aktualisiert und eben auch in den entsprechenden Themenseiten. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich hoffe, es ist uns gelungen. Wir konnten Sie mitnehmen und von unserem Angebot begeistern. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank.
Das war der erste Part dieser Folge. Bleiben Sie dran. Nun folgt ein weiteres spannendes Thema.
Meine Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir dürfen Sie ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Serie Fit für die Nachhaltigkeit. Sie merken es alle, wir leben in äußerst unruhigen Zeiten und das hat natürlich hier auch unser Podcast-Programm, wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben, für dieses Jahr gehörig durcheinander gebracht. Sie haben das schon an den Einstiegsfolgen in diesem Jahr mitbekommen und so wird das wohl leider, muss man wohl mutmaßen, weitergehen. Heute wollen wir uns beschäftigen mit dem Omnibus-Paket, was ja schon lange angekündigt worden ist. Das heißt, wir werden uns anschauen, wer nach diesen Vorschlägen künftig zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, man muss ja sagen, noch verpflichtet ist, wie also KMU entlastet werden können, wie es mit der doppelten Wesentlichkeit weitergeht. Einige andere Themen kommen noch dazu und nicht zuletzt natürlich auch das Thema Prüfung und auch die Taxonomieverordnung spielt in diesem Gesamtpaket natürlich eine gewisse Rolle. Zum Schluss erlauben wir uns dann nochmal einen kurzen Ausblick, soweit das aus heutiger Sicht geht, auf das jetzt ja nun initiierte Gesetzgebungsverfahren. Das sind auch dieses Mal die Anja und ich. Mein Name ist Bernd Stiebi. Ich leite im IDW den ganzen Bereich mit den Themen Sustainability und Financial Reporting, also auf gut Deutsch gesagt alles, was mit der externen Unternehmensberichterstattung zu tun hat. Und wie gesagt, Anja und ich machen das auch heute wieder zusammen. Und damit, Anja, hast du zuerst das Wort.
Ja, sehr gerne, vielen Dank. Ja, mein Name ist Anja Schmitz. Ich bin Senior Technical Manager Assurance, also im Prüfungsbereich im IDW tätig und beschäftige mich auch jetzt schon seit geraumer Zeit, insbesondere mit Fragen zur Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und Bernd, du hast angekündigt, wir unterhalten uns heute über den Omnibus. Aber jetzt, bevor wir in den Omnibus einsteigen, vielleicht können wir uns einmal nochmal die bisherige Entwicklung ansehen. Also gestartet hat das Ganze ja mit dem Green Deal von der EU. Damit haben die einen ziemlich ambitionierten Plan rausgebracht zur Transformation von Europa. Und es gab schon eine Vielzahl von Regulierungen und über viele davon haben wir in den letzten Staffeln dieses Podcasts ja auch schon gesprochen, zum Beispiel Taxonomieverordnung, CSRD, ESRS. Und jetzt ist natürlich erstmal die Frage, was hat der Omnibus mit diesen Regulierungen zu tun?
Ja, ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir so starten. Du hast den Green Deal angesprochen. Als der geschnürt worden ist, haben wir natürlich in ganz anderen Zeiten wirtschaftspolitisch und auch geopolitisch gelebt. Du hast auch gesagt, der Green Deal hat eine Fülle von Gesetzesakten gebracht und die waren natürlich auch in der Vergangenheit nicht ganz unumstritten. Das muss man schon sagen. Wir haben ja immer wieder Vorwürfe gehört, das wäre eben eine zu hohe bürokratische Belastung, insbesondere im Hinblick eben auch auf eher mittelständische Unternehmen und auch der Hinweis, es sei eine gewisse Hinderung eben im weltweiten Wettbewerb. Diese Belastung haben wir auch eigentlich immer wieder gehört. Durch die Zuspitzung, das glaube ich, müssen wir jetzt nicht im Detail hier darstellen, alle bekommen ja mit oder haben gesehen, was in den letzten Monaten passiert ist, hat das Ganze natürlich dann deutlich Fahrt aufgenommen. Wir haben im November, war es glaube ich 24, dann die Budapest Declaration gehabt, wo es eben darum ging, drastische Reduktionen der Bürokratiebelastung in Europa entsprechend zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit anzukündigen. Ich glaube, in dem Zusammenhang fiel auch zum ersten Mal durch die Kommissionspräsidentin das Wort, wir regeln das in einer sogenannten Omnibus-Initiative. Das heißt, wir fassen Änderungen an der CSRD, der Taxonomieverordnung und der CSDDD, also der Lieferkettengesetzgebung, entsprechend zusammen. Daher augenscheinlich dann wohl auch der Name Omnibus. Wir haben dann zu Beginn des Jahres, Ende Januar, den sogenannten Wettbewerbskompass vorgestellt bekommen, in dem das Thema eben auch nochmal aufgegriffen worden ist und da ja auch die Ankündigung in Teilen, was ich auch schon aus den Vorjahr stammt, nochmal wiederholt worden ist, dass wir die Berichtspflichten, den Verwaltungsaufwand für Unternehmen um mindestens 25% reduzieren, für kleine und mittlere Unternehmen möglichst sogar um 35%, wie immer man das dann im Nachgang wird messen können. Ja, der Omnibus ist nun auf der Straße. Ich habe es gerade gesagt. Der Gesetzgeber der Europäischen oder ein Teil des europäischen Gesetzgebers, muss man ja sagen, die Europäische Kommission hat am 26. Februar ein erstes Omnibus-Paket veröffentlicht. Was steht da denn nun im Einzelnen drin, Anja?
Ja, das sind Punkte in dem Paket enthalten, die du gerade auch schon angesprochen hast, die ein bisschen angekündigt wurden in den letzten Monaten bereits. Konkret gibt es erst einmal zwei Richtlinienvorschläge, wobei der erste Richtlinienvorschlag, der beinhaltet ja, relativ kurze, sage ich mal, Ausführungen zum Thema Verschiebung des Anwendungszeitpunkts für die verpflichtende Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und zwar soll da diese Pflicht um 2 Jahre verschoben werden für Unternehmen der zweiten und dritten Welle. Was ist das? Erste Welle läuft bereits. Das sind also die großen kapitalmarktorientierten Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern. Die sind ja schon für 2024 berichtspflichtig gewesen. Für 2025 wären jetzt dazugekommen die, die übrigen großen Unternehmen und 2026 dann eben auch kapitalmarktorientierte kleine und mittlere Unternehmen, also KMU. Und diese beiden letzten Wellen, die sollen jetzt verschoben werden um jeweils 2 Jahre, also auf 2027 und 2028. Was steckt dahinter? Die EU-Kommission möchte natürlich nicht, dass jetzt diese Unternehmen für 2025 und 2026, wie ursprünglich geplant, Bericht erstatten und dann durch weitere Änderungen, die im Omnibus ja auch schon enthalten sind, von dieser Berichtspflicht komplett befreit werden. Dann gibt es noch, nur um das einmal anzusprechen, eine Verschiebung der Umsetzungspflicht für die Lieferkettenrichtlinie, die europäische, also die CSDDD. Da soll jetzt die Umsetzungspflicht verschoben werden für die Mitgliedstaaten um 1 Jahr, nämlich auf Juli 2027. Das war der erste Richtlinienvorschlag. Dann gibt es ja noch diesen zweiten. Da geht es insbesondere um inhaltliche Änderungen und auch eben um die Änderung des persönlichen Anwendungsbereichs der CSRD. Da kommen wir gleich noch zu. Begleitet werden diese Richtlinienvorschläge durch ein Fragen- und Antworten-Dokument der EU-Kommission. Da sind ja vor allen Dingen Erläuterungen der wesentlichen Vorschläge noch enthalten, damit man das inhaltlich ein bisschen noch besser nachvollziehen kann. Das ist aber noch nicht das Ende. Es gibt noch weitere Vorschläge in diesem Paket. Es gibt 2 Vorschläge für Verordnungen, nämlich einmal zum CO2-Grenzausgleichsmechanismus, also CBAM, und eine Änderung zur Invest-EU-Verordnung. Da geht es um die Vereinfachung der EU-Investitionsinstrumente. Und last but not least ist auch die Taxonomieverordnung noch ein Teil des Pakets. Und zwar gibt es da eine Konsultation zur Taxonomieverordnung, die sich befasst dann mit Vereinfachungen der Berichterstattung, und zwar sowohl Inhalt als auch Aufmachung der Informationen. Da kommen wir dann aber auch gleich nochmal im Detail zu.
Ja, lieben Dank. Das hört sich nach einem Bus an, der ganz schön viele Sitzplätze hat und doch auch wieder, wie wir gerade schon gemerkt haben, ein fein ziseliertes Regelwerk darstellt. Versuchen wir das mal ein bisschen detaillierter aufzudröseln. Man hört und liest, dass der Anwendungsbereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung, also der Kreis der verpflichteten Unternehmen, um 80%, also eine sehr stolze Zahl, reduziert werden soll. Welchen Ansatz verfolgt man da, um dieses Ziel zu erreichen?
Ja, der Ansatz ist vor allen Dingen die Anpassung des persönlichen Anwendungsbereichs zur Pflicht der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ich habe gerade schon diese 3 Wellen aufgeführt, die da bisher eigentlich im Spiel waren. Und man will jetzt, diese Wellen abschaffen und einen gemeinsamen Anwendungsbereich eben schaffen. Und zwar sollen künftig nur noch große haftungsbeschränkte Unternehmen beziehungsweise haftungsbeschränkte Mutterunternehmen großer Gruppen verpflichtet sein. Und zum einen gelten die Schwellen, die wir auch im HGB drin haben. Es geht um mehr als 25 Millionen Bilanzsumme und mehr als 50 Millionen Umsatzerlöse. Soweit alles bekannt. Aber neu ist jetzt eben, dass nur Unternehmen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet sein sollen, wenn die mehr als 1.000 Mitarbeiter im Geschäftsjahr haben. Und hier stellt sich auch zum einen schon mal die erste Frage, nämlich sind für die 1.000 Mitarbeiter ein spezieller Stichtag relevant oder ist das eben auch wie bei den anderen Bilanzschwellen, die wir im HGB haben, haben wir hier mindestens 2 aufeinanderfolgende Geschäftsjahre. Ganz wichtig ist, dass die kapitalmarktorientierten KMU aus dem Anwendungsbereich komplett rausgenommen werden sollen. Und das führt eben auch dazu, dass weitere spezielle KMU-Punkte aus der CSRD gestrichen werden sollen. Ich nenne nur ein paar, beispielsweise die Opt-out-Möglichkeit bis 2028 oder auch der spezielle Standard für kapitalmarktorientierte KMU, also dieser sogenannte LSME.
Ja, Stichwort Auslegungsproblematiken. Wir haben uns in den letzten bestimmt 2 Jahren ja intensiv im Berufsstand mit der Thematik beschäftigt. Wie lese ich eigentlich diese verschiedenen europäischen Rechtsakte? Und das setzt sich, ich glaube, das kann man jetzt schon sagen, bei der Auslegung des Omnibus-Standards fort. Ja, aber noch ein ganz anderes Thema, Pflicht der Nachhaltigkeitsberichterstattung für Drittstaaten. Nach den bisherigen Vorschlägen war ja vorgesehen, dass die ab 2028 berichten müssen, soweit Tochterunternehmen oder Zweigniederlassungen in der EU bestehen. Gibt es an dieser Stelle Änderungen?
Ja, es gibt tatsächlich Änderungen, aber die Drittstaatenunternehmen bleiben verpflichtet. Aber auch hier gibt es eine Erhöhung der Schwellenwerte in Bezug auf die betroffenen Tochterunternehmen und eben auch die Zweigniederlassungen. Bei den in der EU erwirtschafteten Nettoumsatzerlösen gibt es eine Erhöhung von 150 auf 450 Millionen Euro. Und was die Zweigniederlassungen angeht, die würden jetzt in die Berichterstattungspflicht dann oder würden die auslösen, die Berichterstattungspflicht bei jährlichen Nettoumsatzerlösen von 50 Millionen. Die CSRD hatte noch 40 Millionen vorgesehen. Und auch hier ist nochmal wichtig, dass halt künftig nur noch große Tochterunternehmen im Sinne der geänderten Bilanzrichtlinie diese Berichterstattungspflicht dann eben auslösen sollen und nicht mehr, wie das die CSRD noch vorgesehen hat, kleine und mittlere kapitalmarktorientierte Tochterunternehmen. Also haben wir auch hier eben eine Herausnahme der KMU aus dem Anwendungsbereich und das korrespondiert ja mit dem generellen Ziel der EU-Kommission, KMU zu entlasten. Wie stellt sich denn die EU-Kommission das ansonsten vor?
Ja, wichtiger Punkt, glaube ich, im Rahmen des gesamten Paketes. Wir wissen ja aus den Diskussionen der Vergangenheit, dass Belastungen ja nicht nur daraus resultieren, dass ich unmittelbar zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet bin, also zu diesen ja vielfach für Deutschland kolportierten 13.000 bis 15.000 Unternehmen gehöre, sondern eben auch aus der Zugehörigkeit zu Lieferketten, vor- und nachgelagerten Lieferketten für berichtspflichtige Unternehmen irgendwo mit in der ganzen Sache halt drin bin. Es ist tatsächlich ja nun mal so, dass eben die ESRS eben vorsehen, dass ich eben nicht nur für mein Unternehmen berichten muss, sondern eben auch über die vor- und nachgelagerte Lieferkette. Bisher war schon in den ESRS im Einser Textziffer 135 genau vorgesehen, dass es ein Value Chain Cap gibt. Das heißt also, dass die Daten oder Informationen, die Unternehmen eben aus Lieferketten dem berichtspflichtigen Unternehmen zuliefern müssen, einer bestimmten Begrenzung unterliegen. Diese ganze Thematik wird jetzt nach den Vorschlägen aus den ESRS unmittelbar in die CSRD, also in die Richtlinie, letztendlich gezogen und modifiziert auch diesen Value Chain Cap dahingehend, dass eben nicht mehr, so wie es bisher vorgesehen ist, der Standard für die kleinen kapitalmarktorientierten Unternehmen, also der SME-Standard, der da genannt ist, relevant ist, sondern dass man eben künftig einen neuen, noch anzunehmenden Standard für die freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung schaffen will und der dann eben den neuen Value Chain Cap entsprechend definiert. Und der soll, auch das ist, glaube ich, wichtig zu erwähnen, für alle Unternehmen dann gelten, die weniger als 1.000 Mitarbeiter aufweisen. Also auch hier tauchen diese 1.000 Mitarbeiter als, ich sag mal, neuer Schwellen, neuer Grenzwert entsprechend wieder auf. Es gibt eine Ausnahme für den Fall, dass die beiden Unternehmen, die hier eben verbunden sind, demselben Sektor angehören, also im Prinzip Daten oder Informationen zur Nachhaltigkeit auch gemeinsam nutzen. Da würde dann also dieser Value Chain Cap nach den Vorschlägen nicht greifen. Und generell wird eben unterstellt, dass ein Unternehmen, das sich so verhält, wie ich gerade geschildert habe, seinen Verpflichtungen zur Berichterstattung aus der Nachhaltigkeit, aus der Lieferkette eben auch tatsächlich nachgekommen ist. Nun haben wir diesen Standard, der dann eben für diese Unternehmen gelten soll, als freiwilliger Berichtsstandard, der eben dann die Bindung als Value Chain Cap entfalten soll, noch nicht. Wir haben den Entwurf des VSME-Standards, aber der soll es unmittelbar nicht sein. Der wird dann sicherlich die Grundlage sein, einen neuen Standard zu entwickeln. Das muss aber noch passieren und nach den Vorschlägen ist vorgesehen, dass das 4 Monate nach Inkrafttreten der betreffenden Richtlinie, über die wir hier gerade sprechen, oder Änderungsrichtlinie, über die wir hier gerade sprechen, als delegierter Rechtsakt dann passieren soll.
Okay, ja, vielen herzlichen Dank. Jetzt hast du die ESRS ja schon angesprochen und die ESRS sind ja in den letzten Jahren immer wieder dafür kritisiert worden, dass sie viel zu detaillierte Angaben fordern und natürlich auch viel zu viele Datenpunkte fordern. Geht die EU-Kommission denn jetzt auch diese Punkte an?
Unmittelbar nicht. Also wenn wir uns das Gesetzespaket, was du ja schön schon zusammengefasst hast, anschauen, dann sind da keinerlei Änderungen der ESS entsprechend vorgesehen. Ich glaube, das hat sicherlich erstmal zwei Gründe. Zum einen, in dieser kurzen Geschwindigkeit, wie dieser Omnibus jetzt vorgelegt worden ist, jetzt eine Diskussion zu führen über verzichtbare oder mehr oder weniger wichtige Datenpunkte, ist natürlich auch kaum vorstellbar. Dann kommt ja auch dazu, dass die Kommission die ESRS ja gar nicht selber entwickelt hat, sondern dass EFRAG das entsprechend gemacht wird. Aber es ist ausdrücklich das Vorhaben in den Q&A, also in dem Begleitpapier, was du angesprochen hast, entsprechend vorgesehen, dass eben der delegierte Rechtsakt, der die ESRS entsprechend enthält oder angenommen wird, überarbeitet werden soll, also sprich die ESRS natürlich zunächst, und dass das Ganze dann eben ein neuer Delegated Act dann wird, wo eben eine Reduktion der Datenpunkte vorgesehen ist, wo missverständliche Formulierungen geklärt werden sollen, wo man die Kohärenz mit anderen Rechtsvorschriften stärken will, also im Grunde genommen ein Programm zur mehr oder weniger grundsätzlichen Überarbeitung, und dem Vernehmen nach soll das bis nächsten Sommer, also Mitte nächsten Jahres 2026, dann vorgelegt werden. Was immer da passiert und wie das aussehen wird, wir wissen es nicht.
Okay, das bleibt dann abzuwarten. Diese Überarbeitung der ESRS kann sich ja nur beziehen auf die bereits veröffentlichten sektorübergreifenden ESRS, also dieses sogenannte erste Set der ESRS. Jetzt waren ja eigentlich immer angekündigt worden, auch sektorspezifische ESRS. Jetzt wurden die schon letztes Jahr um 2 Jahre verschoben. Wie geht es denn damit weiter?
Also ich glaube, diese Frage kann man ganz schlicht und einfach beantworten. Das Vorhaben als Ergänzung zu diesen, ja, so werden sie aber schön genannt, sektoragnostischen allgemeinen ESRS, eben auch sektorspezifische ESRS, die dann eben noch das Ganze branchenbezogen etwas tiefer legen sollen, ist nach dem Stand des Omnibus-Vorschlages gestrichen worden.
Okay, das wäre ja wahrscheinlich auch mit einer Entlastung für die betroffenen Unternehmen verbunden. Jetzt hast du schon in der Einleitung zum Podcast gesagt, wir sprechen über die doppelte Wesentlichkeitsanalyse. Und da gab es im Vorfeld der Veröffentlichung des Omnibuses immer wieder Gerüchte, dass diese doppelte Wesentlichkeitsanalyse, die man ja auch als Herzstück der ESRS-Berichterstattung immer mal wieder bezeichnet, dass die abgeschafft werden soll. Das hat sich nicht bestätigt, oder?
Nein, das hat sich nicht bestätigt. Du hast auch zu Recht gesagt, das ist das Herzstück des Ganzen, also die Beleuchtung sozusagen eben beider Perspektiven, die Inside-Out- und Outside-In-Perspektive als, ich sag mal, die beiden Augen, durch die man bei der Wesentlichkeitsanalyse blicken soll, soll erhalten bleiben. Das ergibt sich auch aus dem gerade schon angesprochenen Q&A-Dokument und die ersten Reaktionen aus der, ich sag mal, sogenannten Community zeigen, dass man das eben auch als gute Nachricht empfindet und hier sozusagen quasi ja, das Herzstück entsprechend erhalten bleibt. Was immer dann sozusagen mögliche Datenpunkte sind, die man unter diesen beiden Augen oder diesen beiden Blickwinkeln dann eben beobachten muss. Ja, wenn wir das mal als gute Nachricht fassen wollen, müssen wir uns noch ein bisschen mit dem Thema Prüfung beschäftigen. Anja, gibt es auch aus dem Bereich Neuigkeiten? Wie sieht es mit der Prüfung der in Anführungszeichen reformierten Nachhaltigkeitsberichterstattung aus?
Ja, also erstmal grundsätzlich muss man sagen, es bleibt bei einer Pflichtprüfung. Also die EU-Kommission hat jetzt nicht vorgeschlagen, dass die Pflichtprüfung gestrichen werden soll. Allerdings, ich fange mal quasi hinten an. Eigentlich hatte die EU-Kommission ja vorgesehen, oder in der CSRD ist vorgesehen, dass ab 2028 nach einer Machbarkeitsstudie eine Prüfung mit hinreichender Sicherheit erfolgen soll. Also mit der gleichen Prüfungssicherheit, wie eben auch die Abschlussprüfung erfolgt. Diese Möglichkeit oder diese Vorgabe wird gestrichen durch die aktuellen Vorschläge. Es bleibt bei der Prüfung mit einer hinreichenden, mit einer begrenzten Sicherheit. Und die EU-Kommission sollte eigentlich bis zum 1. Oktober 2026 Prüfungsstandards hierfür annehmen, also für die Prüfung mit begrenzter Sicherheit. Diese Frist ist komplett aufgehoben worden. Allerdings steht jetzt in den neuen Vorschlägen drin, bis 2026 soll die EU-Kommission sogenannte gezielte Leitlinien, also Targeted Guidelines, herausgeben. Damit will man schneller reagieren, wenn zum Beispiel, wenn Probleme aufkommen im Bereich der Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung, die eine unnötige Belastung für die der Berichterstattung unterliegenden Unternehmen bedeuten können. Das ist natürlich so ein bisschen fraglich, das werden wir dann abwarten müssen, ob das wirklich hilft. Wir haben in den letzten Monaten so viele sogenannte Level-3-Rechtsakte gesehen, die eher zur Verwirrung beigetragen haben, als dass sie irgendwas gelöst haben. Also das muss man dann abwarten, was die EU-Kommission da veröffentlichen wird.
Ja, Level-3-Rechtsakte, gutes Stichwort, ist ja eigentlich auch ein ganz wesentlicher Treiber von Komplexität und Bürokratie an dieser Stelle. Da wäre es natürlich auch sehr, sehr hilfreich, wenn man sich da wieder auf den Kern von Regelungen reduzieren würde, ganz übergreifend, unabhängig jetzt von unserem Thema hier mit der Prüfung. Ja, nochmal Stichwort Prüfung in der öffentlichen Debatte, aber eben auch nach Berichten des Berufsstands, die eben über ihre Mandanten entsprechend berichten, wird immer wieder der Vorwurf erhoben, die Wirtschaftsprüfer wären auch mit Schuld an dieser als ja so überbordend empfundenen bürokratischen Belastung, insbesondere eben durch eine zu strenge Auslegung der Vorschriften. Nun hört sich das alles so an, dass es irgendwie nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht werden wird. Gleichwohl ist das natürlich eine etwas kritische Behauptung. Wie können wir uns als Wirtschaftsprüfer an der Stelle positionieren?
Ja, zum einen muss man ja sagen, die Wirtschaftsprüfer machen die Gesetze ja nicht. Die kommen immer vom Gesetzgeber, sei es jetzt der europäische oder der nationale. Und die WPs sind dann dafür mitverantwortlich, das, was da gekommen ist, anzuwenden und eben auszulegen. Und was wir gehört haben, ist, dass die Prüfer nicht strenger sind, als es irgendwie erforderlich ist. Und Maßstab muss ja immer sein, dass der Adressat den veröffentlichten Informationen vertrauen kann. Wir haben zu den Auslegungsproblemen, die da möglicherweise auch weiterhin auf uns zukommen und die ja auch bislang schon eine große Rolle gespielt haben, haben wir schon mal einen ersten Austausch mit unseren Gremien geführt. Und das zeigt halt, dass die Auslegungsprobleme nicht unbedingt weniger werden. Also nur um ein paar Beispiele zu nennen, keiner weiß, wie der weitere Zeitplan aussieht auf europäischer Ebene. Was ist mit den Unternehmen, die zwischen 500 und 1000 Mitarbeitern haben? Wie geht es mit den Datenpunkten bei den ESRS weiter? Das hast du bereits angesprochen. Da wissen wir überhaupt nicht, was in einem Jahr dann veröffentlicht wird und wie es dann aussehen wird. Und eine Frage, die auch direkt hochkam, war, was ist denn mit den neuen EU-Taxonomie-Regeln? Und da wäre jetzt nochmal ganz interessant, kannst du uns einmal kurz erläutern, wie sehen denn die aktuellen Vorschläge der EU-Kommission in Bezug auf die Taxonomieverordnung aus?
Ja, die Taxonomieverordnung mit ihren Berichterstattungspflichten, die steht ja sozusagen quasi als zweite Säule der Nachhaltigkeitsberichterstattung neben den ESRSen. Generell ist ja die Regelungssystematik so, dass sich die Pflicht zur Berichterstattung nach der Taxonomieverordnung ja an die CSRD-Berichtspflicht entsprechend ankoppelt. Sprich also Unternehmen, die zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet sind, müssen auch eben nach der Taxonomieverordnung entsprechend berichten. Hier ist jetzt allerdings ebenfalls vorgesehen, dass der Scope der berichtspflichtigen Unternehmen erheblich eingeschränkt werden soll. Allerdings wählt man hier einen etwas anderen Weg, indem man eben die zunächst mal nach der CSRD oder nach der neuen CSRD, du hast die Merkmale ja vorhin genannt, berichtspflichtigen Unternehmen insofern jetzt nochmal deutlich weiter reduziert, als man hier eben einen zusätzlichen Schwellenwert einführt von 450 Millionen. Das heißt also, Unternehmen, die diesen Schwellenwert nicht überschreiten, müssen dann eben auch nicht nach der Taxonomieverordnung Artikel 8 Stichwort entsprechend berichten. Was bleibt, ist die Möglichkeit, so ausdrücklich die Kommission in ihrem Omnibus einer freiwilligen Berichterstattung, und da weist das Q&A-Papier explizit darauf hin, dass den Unternehmen eben die Möglichkeit gegeben werden soll, über ihre bisherigen Fortschritte, dass sie was sie bisher gemacht haben, entsprechend auf dem Weg zur Taxonomiekonformität natürlich berichten dürfen sollen. Wir wissen ja, es gibt diese drei KPIs nach der Berichterstattung der Taxonomieverordnung, eben den Umsatz-KPI, den Investitions-KPI und eben auch den OPEX-KPI. Und letzterer soll auch freiwillig also in das Befinden der Unternehmen gestellt werden, ob sie darüber berichten mögen oder nicht.
Okay, vielen Dank. Jetzt ist das ja Teil, meine ich, auch dieser Richtlinienvorschläge, was du uns gerade erklärt hast. Und dann gibt es ja noch als weiteren Punkt in dem Omnibus-Paket weitere Vorschläge zur Änderung der Berichterstattung, die aber jetzt explizit auch nochmal zur Konsultation gestellt werden. Was verbirgt sich denn dahinter?
Ja, jetzt wird das ein wenig nochmal etwas technischer, wie bei allen Fragen, die fast mit der Taxonomieverordnung irgendwo zu tun haben. Hier wird jetzt vorgeschlagen, eine neue sogenannte De Minimis-Schwelle von 10% einzuführen. Das heißt also, große Nicht-Finanzunternehmen, die eine Vielzahl von Wirtschaftsaktivitäten ausweisen, werden eben von der Prüfung der Einhaltung der technischen Bewertungskriterien für nicht wirtschaftliche, also für nicht wesentliche wirtschaftliche Tätigkeiten entsprechend befreit. Zusätzlich gibt es für die Nichtfinanzunternehmen auch noch eine weitere Befreiung. Das betrifft die Berichterstattung über Betriebsausgaben für Wirtschaftsaktivitäten, auf die man dann verzichten kann, wenn der kumulierte Umsatz aus diesen Tätigkeiten, ich habe gesagt, das wird jetzt technisch weniger als 25% des Nenners des Umsatz-KPIs entsprechend beträgt. Analoge Vorschläge gibt es für Finanzunternehmen und zusätzlich sollen diese berühmt-berüchtigten Anhänge, wo die Meldebögen der Berichterstattung nach der Berichterstattungsdelegiertenverordnung enthalten, ausgetauscht werden, um eben diese entsprechend deutlich zu vereinfachen. Und Ähnliches gilt im Hinblick auf die klimadelegierte Verordnung und die umweltdelegierte Verordnung, wo ebenfalls ein Austausch der jeweiligen Anhänge vorgesehen ist. Also etwas technischer vom Regelungsziel und eben, wie du richtig gesagt hast, zur Kommentierung gestellt.
Okay, ja, vielen herzlichen Dank. Dann habe ich abschließend eine Frage, die hoffentlich nicht so technisch ist. Wie geht es jetzt weiter?
Ja, das ist natürlich die Frage, die uns allen auf der Seele liegt. Und ja, das ist leider jetzt eben nicht so ganz genau vorhersehbar. Die Kommission hat ja mit dem Vorschlag für dieses Omnibus-Paket sozusagen die Gesetzesinitiative in Europa gestartet. Damit geht das Ganze natürlich jetzt in den Trilog, das heißt eben auch das Europäische Parlament und der Rat sind jetzt hier entsprechend mit einbezogen, wobei sicherlich das Parlament hier der entscheidende Faktor sein wird. Nach allem, was man hört, steht ja der Rat, also sprich die Mitgliedstaaten, voll hinter dieser Gesetzesinitiative, was sicherlich angestrebt wird von der Europäischen Kommission, ist, dass der Trilog zumindest mal eine schnelle Einigung über den Zeitplan, den du ja geschildert hast, trifft, sodass man also frühzeitig an der Stelle zumindest Rechtssicherheit hat. Das heißt, da geht es ja insbesondere dann um die zeitliche Verschiebung, Berichtsinhalte, wir haben es gehört, dazu werden wir dann erst später etwas erfahren. Und was natürlich immer noch aussteht, ist eine Umsetzung in das deutsche Recht. Wir haben zur Stunde, wo wir diesen Podcast hier aufzeichnen, gerade die deutsche Bazooka vorgestellt bekommen von der mutmaßlich künftigen Koalition. Was jetzt sozusagen der Gesetzgeber in den nächsten Monaten da treiben wird und was ihn beschäftigen wird, ist völlig offen. Aber es bedarf natürlich einer Umsetzung in das deutsche Recht. Ohne das wird es eben keine neuen Konsequenzen für deutsche Unternehmen eben an dieser Stelle entsprechend geben. Ja, auch das hast du angesprochen, diese vielen Zweifelsfragen, die da auftauchen. Ich glaube, wir werden als Berufsstand, aber besonders eben auch als IDW jetzt nochmal auf absehbare Zeit in unserem Modus bleiben und dieses Gesetzgebungspaket wie alle anderen auch jetzt analysieren und die politische Diskussion verfolgen, das in den Gremien diskutieren und ja, wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer es ja auch gewohnt sind, das natürlich dann auch in den entsprechenden Papieren oder geeigneten Plattformen dann eben nach Fortschritt der Diskussion auch für den Berufsstand zugänglich zu machen und da dann hoffentlich eben auch Hilfestellung zu bieten. Ja, damit sind wir auch am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen. Die Anja und ich haben versucht, das Ganze, was eben auch schon wieder ein umfassendes Regelungspaket darstellt mit vielen Verästelungen, hier möglichst fokussiert und handhabbar in einem ersten Aufschlag mal darzustellen. Wir haben dazu ja auch ein entsprechendes Papier in unserer Homepage entsprechend veröffentlicht, das diese ganzen Punkte auch nochmal entsprechend zusammenfasst. Ich glaube, eins kann man festhalten, dieser Omnibus bringt unsere gesamten Planungen im Berufsstand, was die Nachhaltigkeitsberichterstattung, die entsprechende Beratung und Prüfung angeht, ganz, ganz gehörig durcheinander und manchen Pfeiler, auf den wir da gebaut haben, auch ins Wanken. Wir wollen das an dieser Stelle gar nicht beurteilen, aber ich glaube, eins ist wichtig, dass man das mit, ich sag mal, ruhiger Hand und kühlen Mutes sich jetzt anschaut, was da passiert und wir werden dann schauen, wie wir darauf reagieren können. Weitere Podcasts zu diesem Thema können Sie also erwarten. Je nach Fortgang der Diskussion werden wir also versuchen, alle berichtenswerten Neuigkeiten auch in diesem geschätzten Format dann vorzustellen. Und lassen Sie uns enden mit einem Satz, den ein früherer Politiker mal zum Bundestag gesagt hat, der gesagt hat, kein Gesetz geht so aus dem Bundestag hinaus, wie es auch hineingegangen ist. Ich glaube, das gilt auch für das Europäische Parlament. Und wir hören ja jetzt sehr, sehr unterschiedliche Stimmen auch, wie man diesen Omnibus-Standard oder dieses Omnibus-Paket entsprechend berücksichtigt. Und ich glaube, es ist eben nicht absehbar, was sozusagen am Ende des Tages da rauskommt, ob es tatsächlich diese 80% sind oder eben nicht doch weniger Unternehmen, die da entlastet werden sollen und. Und ich glaube, kannst du nochmal wiederholen, das sollten wir in Ruhe beobachten. Ja, in diesem Sinne, lieben Dank, bleiben Sie besonnen in diesen unruhigen Zeiten, bleiben Sie dem in die Wege gewogen und wir freuen uns, wenn wir Sie alle in den nächsten Folgen wieder hier begrüßen können. Herzlichen Dank.
Schön, dass Sie dabei waren. Machen Sie sich weiterhin fit für die Nachhaltigkeit und verpassen Sie keine Folge. Die Podcasts finden Sie auf den gängigen Podcast-Plattformen. Haben Sie Anregungen oder Wünsche? Schreiben Sie uns eine Mail unter info@idw.de. Wir freuen uns über Ihre Post.